ARD.
Deutschland will Frieden in Gaza, doch ohne die Amerikaner geht es nicht. Deutschland will Frieden in der Ukraine, doch ohne die Amerikaner geht es nicht. Was muss geschehen, damit Europa, damit Deutschland sein Schicksal selbst in die Hand nimmt? Braucht Deutschland eine neue Außenpolitik, Herr Wadephul? Das fragen wir heute den Bundesaußenminister und später in der Sendung die Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer und den diplomatischen Korrespondenten des Tagesspiegel Christoph von Marschall, der lange Jahre aus den USA berichtete. Guten Abend Ihnen zu Hause und herzlich willkommen hier im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Sie sind heute Morgen direkt aus New York gekommen mit frischen Eindrücken von der UNO-Vollversammlung und von einer Rede des US-Präsidenten, der wieder in seiner ganz eigenen Weise über Deutschland gesprochen hat, genauso wie über die angeblich verramschten Zustände der Vereinten Nationen.
All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Germany was being led down a very sick path, both on immigration, by the way, and on energy. They were going green. And they were going bankrupt. And the new leadership came in and they went back to where they were with fossil fuel and with nuclear, which is good. It's now safe.
Herr Wadephul, bevor wir über das Inhaltliche reden, haben Sie geguckt, wie Sie gucken?
Ja.
Mimik oder na, warte, Freundchen, Blick? Was ist das?
Das ist konzentriertes Zuhören.
Sie gucken ein bisschen böse, oder?
Nein, also wenn ich böse gucken, also ich kann jetzt gar nicht böse gucken, weil mir die Sendung viel zu sympathisch ist, aber böse kann ich noch ganz anders. Nein, das war wirklich konzentriertes Zuhören an der Stelle. Man ist ja auch in einer Sitzungsreihenfolge drin und dann kommt irgendwann diese Sitzung und man will natürlich sehr genau hören, was der amerikanische Präsident sagt. Es war ja was Positives über die neue Bundesregierung. Das war ja mal gut. Darüber hätte ich ja auch in der Tat lächeln können. Das stimmt.
Aber
die Begründung stimmte nicht ganz.
Was haben Sie denn? Bleiben wir noch mal an dem Beispiel, was wir gesehen haben. Was ging Ihnen durch den Kopf, als der mächtigste Mann der Welt sagt, die Vereinten Nationen böten ihm nichts mehr als einen schlechten Teleprompter und eine schlechte Rolltreppe?
Ja, ich finde, das sind vernachlässigenswerte Punkte. Die sind nicht so wichtig. Wir wissen aber, dass er manchmal auch solche Punkte wichtiger nimmt als andere. Er hat aber gesagt, dass die Vereinten Nationen ein großes Potenzial haben und dass man viel mehr mit ihnen machen könnte.
Ich habe die Rede auch gehört und er hat gesagt, die würden nur Briefe schreiben können. Ansonsten
nein, er hat aber ernst genommen. Also er hat vom Potenzial gesprochen. Mhm. Und übrigens, das Bemerkenswerte ist ja, er war da. Und er wollte sprechen. Und er hat lange gesprochen.
Das reicht schon?
Und er wollte, dass alle ihm zuhören. Mhm. Das ist doch das Frappierende. Und das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Positiv. Ich will es gar nicht schönreden. Denn
er hat eigentlich nur über sich geredet und sehr viel sich gelobt. Und alle anderen führen zur Hölle, wenn sie es nicht genauso machten wie die Vereinigten Staaten.
Das würde ich jetzt als eine Vereinfachung bezeichnen wollen. Ich wollte nur sagen, er hat ausführlich gesprochen. Er findet die Vereinten Nationen wichtig. Die Chinesen, die Russen finden die Vereinten Nationen auch wichtig. Wir finden sie sowieso wichtig. Aber ich würde mal sagen, das hat sich doch gezeigt. Die Vereinten Nationen sind nach wie vor das Superforum der Diplomatie. Es ist ein Austauschforum. Und dass das auch die Amerikaner nach wie vor nutzen, ist gut.
Ich habe die Rede auch gehört und mir ist aufgefallen, Donald Trump sagt einfach nicht sehr oft die Wahrheit. Er hat gesagt, Deutschland sei wieder zurückgekehrt zur Atomkraft, was nicht stimmt. Er hat zum Beispiel gesagt, die Chinesen hätten sehr wenig Windparks. Das Gegenteil ist der Fall. Er hat gesagt, der Londoner Bürgermeister würde wieder die Scharia einführen. Was bedeutet es, wenn der Anführer der westlichen Welt ein, sagen wir mal, ungutes Verhältnis zur Wahrheit hat?
Sagen wir mal, für mich ist entscheidend, was der amerikanische Präsident am Ende des Tages macht und nicht, was er sagt. Das war eine Rede sehr stark an das eigene Publikum, nicht so sehr an die Weltgemeinschaft. An die hätte er sicherlich auch andere Sachen Aussagen richten sollen. Das kann man sicherlich vermissen, das habe ich auch vermisst, aber ich habe zur Kenntnis genommen, er hat das Forum ernst genommen. Er hat übrigens sehr ernsthafte Verhandlungen dort am Rande geführt, die sehr wichtig sind, die dazu führen können, dass wir jetzt vielleicht doch eine friedliche Lösung im Gazastreifen bekommen. Das heißt, er macht tatsächlich etwas und diese Rede war nicht der wichtigste Beitrag, den er geleistet hat in dieser Woche in New York.
Diplomatische Ausdrucksweise.
Naja, das ist ja meine Aufgabe auch. Ich muss ja sehen, worauf können wir miteinander aufbauen? Was sind Anknüpfungspunkte? Und ich habe den Kollegen Rubio in mehrfachen Formaten dort getroffen. Mhm. Das war alles voll auf der Linie, wie wir die USA kennen, wie wir uns auf sie verlassen können, wie wir mit ihr zusammenarbeiten können.
Und aber kritisieren Sie die Amerikaner auch für so eine Sprache? Also, der hat ja auch an Deutschland was gerichtet. Ne? Er hat nicht nur zu seinem eigenen Publikum gesprochen, er hat gesagt, Deutschland sei auf einem sehr kranken Weg gewesen. Mit erneuerbaren Energien seien wir bankrott gegangen. Was wieder nicht stimmt. Wie empfinden Sie aber diese ungefragten Ratschläge von außen?
Ich habe ja im amerikanischen Fernsehen auch Interviews gegeben und gesagt, wir brauchen keine Hinweise, wie wir unsere Politik machen in Deutschland. Und das gilt.
Sagen Sie das auch dem Kollegen Rubio? Wenn Sie ihn treffen?
Ja, natürlich sage ich ihm das. Mhm. Na klar. Das weiß er auch so übrigens. Der würde auch gar nicht mir derartige Sachen sagen. Wir sprechen über die wirklich wichtigen internationalen außenpolitischen Fragen. Das machen wir übrigens sehr gut miteinander. Da erlebe ich die USA als einen ganz verlässlichen Partner. Wir haben einen sehr erfolgreichen NATO-Gipfel hinter uns. Und wir arbeiten jetzt gemeinsam sehr intensiv und sehr erfolgreich, bis jetzt jedenfalls, daran, diesen schrecklichen Krieg im Gazastreifen zu beenden.
Darüber werden wir gleich noch sehr detailliert sprechen. Mhm. Was mich aber interessiert, wenn Donald Trump sich so in unsere Angelegenheiten meint, einmischen zu können, sprechen Sie dann mit Ihren Kollegen in Amerika auch darüber, was dort in Amerika geschieht? Zum Beispiel, dass der US-Präsident seine Justizministerin drängt, den ehemaligen FBI-Chef und den bei Trump in Ungnade gefallenen James Comey strafrechtlich verfolgen zu lassen. Dafür hat er seine Anwältin zu einer Bundesstaatsanwältin gemacht. Was sagen Sie denn dazu?
Ich sage etwas zu Dingen, die Deutschland berühren, die Europa berühren. Beispielsweise dazu, dass deutsche Journalisten dort Beschränkungen erfahren können, dass ihre Visa nicht mehr so lange laufen wie bisher, dass sie auch Druck ausgesetzt sind. Als ein Beispiel. Ich sage etwas, wir haben etwas gesagt, wir haben auch etwas erreicht zur Zollpolitik, die Deutschland, die Europa betrifft, wo wir jetzt mehr Zölle zahlen müssen als vorher.
Wie reagieren denn die Amerikaner? Wie reagiert Herr Rubio darauf, wenn Sie sagen, die Journalisten müssen längere Visa haben?
Er hat es zur Kenntnis genommen. Wir haben noch keine Zusage, dass es sich ändert. Oder dass das, was angekündigt worden ist, nicht tatsächlich nicht umgesetzt wird. Das ist ja das Ziel. Was ich im Kern sagen möchte, ich betreibe keine Außenpolitik, die sich einmischt in die Innenpolitik und die in jedem Nachbarstaat Vorschläge macht, wie man es da machen könnte. Wissen Sie, wenn ich damit anfange, könnte ich zur Rentenpolitik in Frankreich Vorschläge machen. Dann könnte ich auch etwas sagen zur Frage der Staatsfinanzen in Spanien. Und so weiter und
das
so fort.
Aber ist das nicht jetzt was anderes?
Nein, das ist eine deutsche Stellungnahme zu der Frage, wie in dem jeweils anderen Land Innenpolitik organisiert wird. Und solange es nicht den großen Rahmen verlässt, glaube ich nicht, dass ich dazu Stellung nehmen sollte. Ich glaube nicht, dass das im deutschen Interesse ist, dass ich als jemand auftrete, der es besser weiß als andere. Und ich würde auch sagen, dass Deutschland auch gegenüber der großen, langen Demokratie und dem Rechtsstaat der Vereinigten Staaten von Amerika eine gewisse Bescheidenheit zeigen sollte. Wir sind nicht so lange erfolgreich demokratischer Rechtsstaat wie die Vereinigten Staaten von Amerika.
Und dass Donald Trump sich jetzt anschickt, diese Demokratie auszuhöhlen, macht mir das keine Sorge. Also er macht ja keinen Hehl daraus zu sagen, dass strafrechtliche Verfolgung seiner politischen Gegner, dass er das versteckt machen will, sondern er weist ja seine seine Ministerin an, das auch zu verfolgen. Das hat ja, das sind ja Vergeltungsmaßnahmen. Das sagt er ja auch. Macht Ihnen das keine Sorge?
Ja, mir macht manches Sorge. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen.
Was genau?
Die Frage ist aber doch, soll ein deutscher Außenminister dazu Stellung nehmen? Ist das nicht die Aufgabe der Demokraten, also der demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten von Amerika? Ist es nicht die Aufgabe des Journalismus in den Vereinigten Staaten von Amerika? Ist es nicht die Aufgabe der Justiz in den Vereinigten Staaten von Amerika? Und ich würde alle drei Fragen mit Ja beantworten. Und die machen es auch. Die sprechen es an. Die treten dem entgegen. Trump hat einige Niederlagen vor Gericht erlitten. Also das heißt, der Rechtsstaat funktioniert. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass das System von Checks and Balances auch manches korrigieren wird, was er oder seine Administration vielleicht plant. So geht es jedem Präsidenten und so wird es ihm auch weitergehen.
Da haben viele in dem Land einen anderen Eindruck. Ist Donald Trump für Sie ein lupenreiner Demokrat?
Das ist jetzt eine Bezeichnung oder eine Formulierung, die von Gerhard Schröder stammt. Er ist ein Demokrat, er ist demokratisch jetzt gewählt. Das letzte Mal wurde demokratisch Joe Biden gewählt.
Ist er auch ein Verfechter der Demokratie?
Ich glaube wirklich nicht. Ich weiß, dass Sie gerne von mir jetzt eine Antwort haben wollen.
Ja, weil sich viele Leute Sorgen machen, dass genau das nicht mehr stattfindet.
Der Punkt ist der, ich glaube nicht, dass der deutsche Außenminister derjenige sein sollte, der in dieser Art und Weise Zensuren verteilen sollte oder kategorisieren sollte. Das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe. Mhm. Ich habe dazu Vorstellungen. Ich habe dazu Meinungen, aber ich glaube nicht, dass ich so auf internationaler Bühne, und da bin ich jetzt gleich automatisch, wenn ich dazu etwas sagen sollte. Dazu haben wir Sie, dazu haben wir Journalisten, dazu kann jeder Bürger etwas sagen auf Social Media, dazu können alle sich äußern. Aber ich muss mich so verhalten, dass ich in einer optimalen Position bin, dass unser engster Verbündeter, und das sind die Vereinigten Staaten von Amerika weiterhin, wir können uns hier in Europa gemeinsam in der NATO nur dann wirkungsvoll verteidigen und abschrecken, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika hinter uns stehen. Wir sind wirtschaftlich auf das Engste mit den Vereinigten Staaten von Amerika
verbunden. Also darf man sie nicht kritisieren?
Natürlich darf man sie kritisieren. Ich habe ja gerade auch Beispiele genannt, wo ich sie kritisiere. Aber ich glaube nicht, dass ich sozusagen als der Oberbeurteiler von amerikanischer Politik und auch von Politikern auftreten sollte.
Aber wir nehmen zur Kenntnis, dass Sie auf die Frage, ist Donald Trump für Sie noch ein Verfechter der Demokratie, nicht mit Ja geantwortet haben.
Ja, weil ich, richtig, das haben Sie korrekt wiedergegeben, weil ich in der Tat meine Rolle nicht darin sehe, derartige Einstufungen positiv oder negativ vorzunehmen.
Wir sprechen heute nicht nur mit dem Außenminister Johann Wadephul, sondern auch mit einem ehemaligen Zeitsoldaten der Bundeswehr, dessen Aufgabe die Flugabwehr war. Ja. Und wenn Sie heute, Herr Wadephul, noch die Uniform tragen würden, Sie kämen womöglich aus der Alarmbereitschaft nicht mehr heraus. Da reicht ein Blick an Europas Himmel.
Anfang September. 19 russische Drohnen fliegen teils hunderte Kilometer nach Polen hinein. Einige werden von polnischen Kampfflugzeugen abgeschossen. Seitdem häufen sich ähnliche Zwischenfälle. Erst fliegen zwei russische Flugzeuge in niedriger Höhe über eine deutsche Fregatte in der Ostsee hinweg. Dann befinden sich drei russische Kampfjets für 12 Minuten unerlaubt im estnischen Luftraum. Und an diesem Freitag werden 5 weitere russische Maschinen vor Lettland gesichtet und abgefangen. In den vergangenen Tagen werden zudem wiederholt unbekannte Drohnen über Flughäfen und Militärstützpunkten in Norwegen und Dänemark gesichtet. Im Verdacht auch hier Russland. Allein in Kopenhagen müssen deshalb rund 100 Flüge gestrichen werden. 20.000 Passagiere sind betroffen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärt in einer Ansprache an ihre Bürgerinnen und Bürger:
Liebe alle, Dänemark ist in den letzten Tagen hybriden Angriffen ausgesetzt gewesen. Drohnen wurden an mehreren Orten kritischer Infrastruktur gesichtet, sowohl an militärischen als auch an zivilen. Und auch wenn die Behörden nicht feststellen können, wer hinter den hybriden Angriffen auf unsere Flughäfen und andere kritische Infrastruktur steckt, können wir doch festhalten, dass es vor allem ein Land gibt, das eine Bedrohung für Europas Sicherheit darstellt. Und das ist Russland.
NATO-Generalsekretär Mark Rutte findet deutliche Worte. Was Russland tut, ist nicht akzeptabel, egal ob absichtlich oder nicht. Es ist verantwortungslos. Das muss sofort aufhören und Russland wird in den kommenden Wochen sehen, was immer passiert, wir werden da sein. Auch der Kanzler meldet sich zu Wort, warnt Russland.
Wir werden es nicht zulassen, dass diese Übergriffe weiter stattfinden und wir werden alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um wirksame Abschreckung auch gegen diese Luftraumverletzungen, gegen diese Übergriffe durch die russische Armee zu unterbinden.
Und wir wollen die Runde erweitern und begrüßen die Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer und den diplomatischen Korrespondenten der Chefredaktion des Tagesspiegel, Christoph von Marschall. Schön, dass Sie da sind. Herr von Marschall, für wie gefährlich halten Sie die vermeintlichen Provokationen, mit denen Putin uns testet?
In der kurzen Zeit jetzt noch nicht für brandgefährlich, in der längerfristigen Betrachtung schon für gefährlich. Also ich glaube nicht, dass so ein Zwischenfall dazu führt, dass wir in den nächsten Monaten erleben werden, dass zwei Kampfflugzeuge kollidieren oder dass einer auf den anderen schießt. Das nicht. Also insofern, der Krieg bricht so jetzt nicht aus. Aber wenn man sich anschaut, was Putin da eigentlich macht, dann ist ja klar, dass er sich vorbereitet auf einen möglichen Angriff auf das NATO, auf die NATO-Ostflanke. Nicht während der Ukraine-Krieg noch tobt, so gut sind seine Streitkräfte dann auch nicht. Aber mit all diesen Tests gewinnt er doch Informationen. Reagieren wir? Wie reagieren wir? Wie schnell reagieren wir? Was sehen wir, was sehen wir nicht? Das sind alles Vorteile, falls er wirklich mal einen Angriff plant. Das Zweite, er verunsichert die deutsche Bevölkerung. Ich meine, der Kanzler hat das natürlich gesagt, weil er uns allen sagen will, er könne uns schützen. Aber das kann er ja nicht. Also wie denn? Nicht? Es sei denn, und das Dritte, wir müssen wahrscheinlich irgendwann mal lernen, darauf zu reagieren, uns Respekt zu verschaffen. Das ist sehr unangenehm, denn das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen nicht eskalieren, wir wollen deeskalieren. Aber Putin lässt uns irgendwann keine Wahl. Und ich glaube, viele haben in den Medien gelesen, wie die Türkei vor 10 Jahren reagiert hat, als noch im Umkreis des Syrienkrieges ein russisches Flugzeug den türkischen Luftraum eingedrungen ist, da hat die Türkei abgeschossen. Und seither hat sie Ruhe. Und das ist eben diese neue Zeit. Nicht? Also wir können nicht das machen, was wir machen wollen, so gerne wir es täten. Irgendwann werden wir uns Respekt verschaffen müssen und reagieren müssen.
Wollen wir gleich darüber reden, wie die NATO reagieren sollte. Ich möchte gerne erst mal von Herrn Wadowul wissen, leben wir noch im Frieden mit Russland?
Also wir haben eine Situation, die sich verändert hat gegenüber früher. Das muss man eindeutig sagen. Die NATO lebt noch im Frieden mit Russland, ja. Aber Russland in der Tat testet uns. Und Russland unterscheidet auch übrigens in seiner strategischen Einstellung nicht so stark zwischen ganz klarem Frieden und ganz klarem Krieg, wie wir das tun, sondern kennt so Zwischenzustände. Und es ist vollkommen klar, dass Russland uns jetzt testen will und dass Russland, glaube ich, uns jetzt nicht irgendwann innerhalb der nächsten Zeit den Krieg erklären wird. Aber dass Russland Souveränitätsrechte von NATO-Staaten verletzen wird weiterhin, davon müssen wir ausgehen und da muss es eine sehr klare Antwort geben.
Also Sie würden sagen, wir leben nicht mehr im Frieden mit Russland?
Wir leben nicht in einem vollständigen Frieden, wo es überhaupt keine Verletzungen von Souveränitätsrechten gibt. Nein, das ist bedauerlicherweise nicht mehr der Fall. Das hat sich seit einiger Zeit angedeutet. Und das hat ja jetzt Ausmaße angenommen. Ich meine, wenn Kampfflugzeuge durch NATO-Luftraum fliegen, dann ist das ein erheblicher Vorgang. Das haben wir ja Russland gegenüber auch deutlich gemacht. Da haben wir nicht aus Versehen den russischen Botschafter einbestellt und das auch ganz klar gemacht. Der NATO-Rat hat dazu getagt. Und in der Tat, Herr von Marschall hat ja recht, wir müssen uns darauf einstellen, darauf zu antworten. Und die NATO hat immer das Prinzip gehabt einer flexiblen Antwort. Das heißt, wir sind immer in der Lage, Antworten zu geben. Und wir werden Antworten geben, dann, wenn es notwendig wird.
So wie die NATO jetzt Antworten gegeben hat, Frau Schwarzer, war das angemessen?
Ich würde sagen, ja. Es wurde relativ schnell reagiert. Die einzelnen Staaten haben dafür gesorgt, dass die Jets aus ihrem Hoheitsgewässer wieder verschwinden. Die Polen haben Drohnen auch abgeschossen. Ich glaube, es war eine steile Lernkurve in den vergangenen Tagen. Die Polen haben ja auch die Solidaritätsklausel in der NATO aufgerufen. Und ich glaube, jetzt so nach einer Woche oder 10 Tagen, seit die Verletzung von Hoheitsrechten so zugenommen haben, ist in der NATO sehr viel mehr koordiniert worden. Und natürlich sagt niemand, was in einem wiederholten Fall passieren wird. Das gehört zur Taktik der Verteidigungsallianz dazu. Aber ich denke, wir sind jetzt in einer Situation, wo die Europäer untereinander besser koordiniert sind, die NATO in der Allianz besser koordiniert ist und jetzt ja auch am Wochenende wieder ganz aktuell Lufträume gesperrt wurden wegen Drohnenangriffen in der Ukraine. Also ich glaube schon, dass die Antwort jetzt erstmal richtig war. Aber tatsächlich muss auch natürlich danach gefragt werden, wie wir uns denn schützen, wie wir beispielsweise Flughäfen schützen, was gemacht werden kann gegen Drohnen. Da gibt es natürlich Abwehrmechanismen und da muss natürlich in unseren Staaten, die auf sowas sich nicht so weit vorbereitet haben, dass weitläufig Flughäfen geschützt sind, muss natürlich jetzt sehr schnell nachgearbeitet werden.
Ich habe schon gesagt, Herr Wadephul, Sie sind ehemaliger Soldat und Reserveoffizier. Wir haben ein Bild von einer der letzten NATO-Großmanöver, an dem Sie teilgenommen haben. Genau, da sehen wir Sie. Das war im Juni 23 in Litauen. Und weil Sie sich mit der Luftabwehr auskennen, wissen Sie, Drohnen sind dazu da, um die Luftabwehr zu beschäftigen. Und wenn die, die Sie losschicken, uns signalisieren wollen, wir können das, wir können die zu euch schicken, und ihr könnt im Moment gar nicht reagieren. Heißt das dann auch, Frau Schwarze hat die Frage aufgeworfen, dass der deutsche Luftraum nicht sicher ist im Moment?
Soweit würde ich nicht gehen, aber dass wir was machen müssen, ist klar. Deswegen hat der Bundesinnenminister ja auch angekündigt, dass er einen Gesetzentwurf vorbereiten wird, um die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir eingreifen können. Das muss zusammen mit dem Verteidigungsministerium natürlich jetzt engstens besprochen werden. Wir müssen darüber reden, wer macht das. Es ist rechtlich die Frage zu klären, macht das die Polizei, macht das die Bundeswehr, macht das die Bundeswehr im Auftrag der Polizei, der Landespolizei, der Bundespolizei. Das sind natürlich Dinge, mit denen haben wir uns die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht beschäftigen müssen. Und deswegen müssen wir jetzt in der Tat diese Aufholjagd, von der Frau Schwarzer gesprochen hat, die beschäftigt uns jetzt jeden Tag und natürlich werden wir versucht, unter Stress zu setzen, aber das ist doch alles zu bewältigen. Das sind Fragen, die werden wir in einem zügigen Gesetzgebungsverfahren jetzt schnell klären können und dann brauchen wir auch die technischen Möglichkeiten.
Ich frage mich, alles. Ist Aufholjagd nicht ein bisschen niedlich? Wir wissen seit 3,5 Jahren, seitdem der Krieg in der Ukraine tobt, dass Drohnen zur neuen Kriegsführung gehören. Und jetzt beginnen wir, Gesetze zu entwerfen. Wir beginnen, Zuständigkeiten zu klären, wann die Bundespolizei, wann die Bundeswehr da ist. Und stehen da im Grunde vor dem Nichts.
Wir sind sehr langsam. Wir haben sehr, sehr viel Zeit verschlafen. In der Tat hätten wir viel früher beginnen müssen, uns darauf vorzubereiten. Und weil die Frage ja kam, sind wir im Frieden oder im Krieg? Also wir sind nicht mehr im Frieden. Ganz bestimmt nicht. Seit Monaten geschehen Angriffshandlungen. Da werden mit Schleppankern Datenkabel zerstört in der Ostsee, sogar Pipelines. Unbekannte Drohnen fliegen über Bundeswehrkasernen. Die müsste man runterholen, damit sie eben nicht die Informationen sammeln können. Und insofern, wir denken so binär, nicht entweder es schießt Krieg, dann ist Krieg, oder es wird nicht geschossen, dann ist Frieden. Nein, wir sind nicht mehr im Frieden. Wir sind schon in einer Art unerklärtem Krieg, nicht in dem Schießkrieg. Der Schießkrieg, glaube ich, nicht nach Deutschland kommen, aber er wird zu unseren Verbündeten kommen. Zum Beispiel nach Litauen, wo die Bundeswehr die Verantwortung hat an der NATO-Ostflanke und Drohnen. Diese Ukraine ist auf der einen Seite das arme, angegriffene Land, das ohne westliche Hilfe gar nichts kann. Nicht? Also etwas verniedlicht gesagt, wir betrachten das wie so ein Tier, das man sich hält, das man noch füttert und so weiter. Und gleichzeitig sind sie etwas völlig anderes. Die können heute Krieg viel, viel besser als wir. Wir müssen uns also darauf einstellen, wenn wir wirklich schnell vorankommen wollen mit der verschlafene Zeit, wie wir mit Drohnen umgehen. Vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt, Drohnen, ja, aber bitte keine bewaffnungsfähigen Drohnen. Nicht? Völlig absurd in der heutigen Situation. Wenn, müssten wir die Drohnen bei der Ukraine kaufen, obwohl sie im Krieg ist. Ich kann das schnell, billig, günstig produzieren. Und sie könnte unsere Bundeswehroffiziere viel, viel schneller ausbilden, wie man mit diesen neuen Drohnen umgeht, als wir das selber können. Und wir sind heute schwächer als Russland in all diesen Dingen. Die Russen haben auch jetzt diese Drohnenkriegserfahrung. Die Bundeswehr nicht, die Litauer nicht, die Franzosen nicht, die Briten nicht. Also wir haben sehr, sehr viel nachzuholen. Und das macht mir so viel Sorge, wenn wir nicht wirklich jetzt sehr, sehr schnell dazu lernen. In 3 bis 4 Jahren ist der Zeitpunkt, wo wahrscheinlich Putin uns angreifen kann und möglicherweise nicht mehr das Hindernis des Ukraine-Kriegs besteht. Und 3 bis 4 Jahre sind sehr, sehr wenig Zeit, wenn man von einer Nicht-Verteidigungsfähigkeit wieder zur vollen Abschreckungsfähigkeit kommen will. Ich nehme das auf, was Herr Wadephul gesagt hat. Wir konnten das schon mal. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir es nicht wieder können sollten. Aber nicht von heute auf morgen. Mhm. Und die Zeit ist sehr knapp. Und wenn wir nicht jetzt sehr schnell und sehr entschlossen handeln, und da muss man die Bevölkerung mitnehmen, und das geschieht noch viel zu wenig, dass Politiker erklären, wie gefährlich die Lage ist in der Perspektive und den Leuten dann auch erklären, warum bestimmte Dinge jetzt notwendig sind.
Mhm. Teilen Sie die Einschätzung?
Ich teile die Einschätzung. Und wir haben im Grunde seit 2014 ja erlebt, wie russische hybride Angriffe innerhalb der Europäischen Union, insbesondere im Baltikum, aber auch bei uns in Deutschland zugenommen haben. 2014 war die Annexion der Krim. Also da hat sich Russland das erste Mal ukrainisches Gebiet genommen und hat gleichzeitig einen Desinformationsangriff letztendlich auf europäische Öffentlichkeiten gestartet. Und seitdem wurde Jahr zu Jahr, und das ist dokumentiert und nachlesbar, die Intensität russischer hybrider Angriffe in unserem Land auch höher. Und es kann einen schon überraschen, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir das sehen, was wir seit Jahren besprechen. Seit Russland im Jahr 2022 die Ukraine auf breiter Front attackiert hat, haben wir immer darüber gesprochen, irgendwann wird Russland die NATO testen. Und das erleben wir jetzt sehr deutlich. Also wir erleben es schon deutlich länger, aber jetzt eben mit den Überflügen, mit den Drohnen, den Kampfjets. Vorher haben wir die Zerstörung von Infrastruktur, massive Hackerangriffe, wirklich auch Gefährdung erlebt. Und wir haben unsere Gesellschaften leider nicht ausreichend vorbereitet. Wir haben noch nicht genug getan, dass kritische Infrastruktur in Deutschland geschützt ist. Und das muss jetzt sehr schnell nachholend geschehen. Mhm. Und es ist wichtig, dass jetzt die Bundesregierung mehr Geld für Verteidigung hat. Das ist wichtig nicht nur für den militärischen Teil, sondern auch für den zivilen Schutz, für das, was auf gesellschaftlicher Ebene wichtig ist, was wir an kritischer Infrastruktur schützen müssen. Und das muss jetzt sehr schnell und sehr gezielt ausgegeben werden.
Herr Wadephul, Sie haben in New York Russland mit einer sehr kraftvollen Antwort gedroht. Und jetzt bleiben wir noch mal bei diesen überfliegenden Kampfjets. Wenn das nächste Mal ein russischer Kampfjet in den lettischen oder estnischen Luftraum gerät, sollte der dann abgeschossen werden als angemessene Antwort? Herr von Marschall hat das türkische Beispiel genannt.
Das entscheidet nicht der deutsche Außenminister, sondern das entscheiden NATO-Strukturen.
Aber Sie werden eine Haltung dazu haben.
Meine Haltung ist, dass das NATO-Offiziere entscheiden sollen. Wir haben eine integrierte Luftverteidigung und die wird NATO geführt und dort wird das entschieden. Und das sollte nicht politisch entschieden werden.
Was ist denn dann die kraftvolle Antwort, von der Sie gesprochen haben?
Ja, die kraftvolle Antwort ist, dass wir in der Tat die Bundeswehr und die übrigen NATO-Armeen jetzt in der Art und Weise ausstatten und in die Lage versetzen, wieder Landes- und Bündnisverteidigung zu machen. Das haben wir im Frühjahr in Den Haag beschlossen, 5%. Da sind wir vorangegangen, auch ich selber. Das ist noch davor kritisiert worden und gesagt, das ist nicht machbar. Doch, wir machen es. Die NATO macht das jetzt. Alle Bündnispartner machen das. Und dazu gehört, dass wir uns natürlich jetzt wieder sehr viel schneller ausrüsten. Aber ich möchte auch sagen, wir sind doch in der Lage, den Luftraum zu verteidigen. Wir haben Drohnen in Polen abgeschossen. Diese Kampfjets hat man nicht bekämpft, weil sie jetzt auch keinen Angriff geflogen sind auf Estland. Ich glaube, es wäre auch nicht angemessen gewesen, das in dieser Situation zu tun. Wenn ein Angriff geflogen wird, werden sie selbstverständlich bekämpft werden. So sind wir als Soldaten alle ausgebildet und das können die auch.
Aber mich interessiert die kraftvolle Antwort, die womöglich bei Putin auch Respekt einflößen würde. Die Polen haben jetzt gesagt, Freundchen, wenn du das nochmal machst, dann schießen wir deine Kampfjets ab. Würden Sie das als ein Außenminister eines NATO-Staates unterstützen?
Ich sage noch mal, das entscheiden NATO-Strukturen. Wir haben eine integrierte Luftverteidigung. Das entscheidet auch nicht ein Mitglied in der polnischen Regierung ganz alleine, sondern das wird in der NATO entschieden. Und ich habe gar keinen Zweifel, dass rechtzeitig dann die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Das ist alles überwacht worden. Wir müssen jetzt schneller werden, und das ist auch kein Hexenwerk, eben in der Beschaffung von Verteidigungsmitteln gegen diese Drohnen. Die muss man ja nicht alle abschießen. Die kann man zum Teil auch elektronisch stören und dann stürzen sie ab. Derartige Dinge stellen wir sogar in Deutschland her, liefern sie jetzt in die Ukraine, müssen wir halt jetzt nur selber beschaffen. Das ist alles machbar, das läuft auch alles. Wir haben einen nationalen Sicherheitsrat gegründet als Bundesregierung jetzt. Wir sind seit Anfang Mai bei der Arbeit. In der Tat, wir müssen Gas geben, wir müssen schneller werden. Aber Wir sind schon sehr intensiv dabei. Wir haben einen nationalen Sicherheitsrat gegründet, weil wir eben bündeln wollen, was in den unterschiedlichen Bundesressorts stattfindet, zusammen mit den Landesregierungen. Das findet
aber
alles
die Leute,
statt.
Aber Sie beruhigen die Leute, wenn Sie ihnen sagen, das und das machen wir, wenn das und das passiert?
Nein, ich beruhige Sie nicht. Aber ich gehöre zu denjenigen, die schon seit Jahren sagen, wie gefährlich Russland ist. Und wir haben in Deutschland Parteien, die sind jetzt hier nicht vertreten. Deswegen können sie sich nicht verteidigen. Aber wie die AfD oder wie das Bündnis Sahra Wagenknecht, die so tun, als wenn quasi die Ukraine diesen Krieg verschuldet hat, als wenn Russland ein harmloser Partner ist, der sich durch eine NATO-Erweiterung nur bedroht gefühlt hat. Nein, es ist andersrum. Die Staaten, die NATO-Mitglied geworden sind, haben sich freiwillig entschieden, in die NATO zu kommen. Und wir sind ein defensives Bündnis. Und Russland ist der Aggressor in der Ukraine und jetzt eben auch im NATO-Luftraum. Das ist ein Punkt, den wir in der Tat, da haben meine beiden Mitdiskutanten vollkommen recht, mit der deutschen Bevölkerung besprechen müssen. Das ist eine streitige Diskussion, die wir auch im Parlament mit der AfD führen. BSW ist ja im Parlament derzeit nicht vertreten. Aber das ist nicht ganz leicht, das in Deutschland zu diskutieren. Und es ist nicht so, dass man einfach einen Schalter umlegt und dann sind alle der Meinung, das stimmt so und wir müssen die notwendigen Maßnahmen treffen, sondern es ist ein Prozess, ein Überzeugungsprozess, aber wir sind dran.
Der stellvertretende CSU-Vorsitzende und EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber schlägt zum Beispiel vor, man könne ja auch mal es den Russen gleich tun und die Moskauer U-Bahn lahmlegen. Wäre das eine gute Idee?
Ja, nochmal, also ich glaube, wir müssen bei alledem auch immer Ruhe bewahren, angemessen reagieren. Flexible Response heißt nicht aktiv nach vorne gehen. Und diese Antwort werden wir geben und nochmal, die wird in NATO-Strukturen gegeben. Und die funktionieren, die haben in Polen funktioniert, die haben in Rumänien funktioniert, die haben jetzt auch in Estland funktioniert. Es sind immer auch Verbündete mit dabei gewesen, engagiert gewesen. Und ich habe überhaupt, das sage ich nicht aus Beruhigung, sondern weil ich das weiß, als Politiker, als Außenminister, aber auch als Reserveoffizier, das ist eingeübt, das funktioniert. Und es wird uns da immer gelingen, das NATO-Territorium zu verteidigen. Und Russland muss eben wissen, es gibt eine völlig klare Entschlossenheit, das zu machen. Und Sie haben mich da ja auf einem Bild gesehen, wo ich mit Soldatinnen und Soldaten der Brigade dort war, in Litauen, die wir das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg dort stationieren. Das hat es ja noch nie gegeben. Wir haben hier in Deutschland britische, französische, US-Streitkräfte gehabt. Aber jetzt stationieren wir an der Ostflanke zur Verteidigung des NATO-Gebietes eine ganze kampfstarke Brigade. Das ist eine starke Aussage von Deutschland. Und das zeigt, wir sind dort vorne und würden unser Gebiet, unsere NATO verteidigen.
Aber was die Antwort auf die jüngsten Ereignisse angeht, Herr von Marschall, empfinden Sie den Außenminister da als zögerlich?
Na, ich würde ihm zustimmen, dass wir Protokolle haben. Und weder der Außenminister noch ich müssen den ausgebildeten Piloten Ratschläge geben, in welchem Augenblick sie abschießen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die trainiert haben, wenn eben ein russisches Flugzeug nicht mal nur am Rande des estnischen Luftraums langfliegt und dann wieder rausgedrängt wird, sondern sozusagen in erkennbarer Angriffsabsicht die Hauptstadt Tallinn ansteuert und die Leute in den Flugzeugen, die sie da rausbegleiten, also die westlichen Flugzeuge sehen, dass sie da ihre Raketen klar machen, dann würde hoffentlich abgeschossen. Da bin ich relativ vertrauensvoll, dass da die Protokolle im Gang sind. Wir können auch nicht mit denselben Methoden reagieren. Also wenn die Russen bei uns was per Cyberangriff lahmlegen, machen wir dasselbe mit deren U-Bahnen, Krankenhäusern? Nein. Wir sind auf unterschiedlichen Niveaus. Wir haben eine andere Vorstellung von Gesetzmäßigkeit und von Verhältnismäßigkeit. Und da sollten wir auch keine falschen Kompromisse machen. Wenn es jetzt aber um das Litauen-Szenario geht, ich komme ja gerade zurück aus einem Sabbatical, wo ich mich genau mit diesen ganzen Fragen beschäftigt habe in den USA. In den USA gibt es alles, auch sogenannte Wargamer. Die können Ihnen sozusagen sagen, nennen Sie uns mal ein Konfliktgebiet, wir gucken uns an, wie sind beide Seiten ausgerüstet, wie würde das wahrscheinlich verlaufen. Und das ist erschreckend. Also in Litauen mit der Brigade, mit 18.000 litauischen Soldaten und noch ein paar hundert. Und auf der anderen Seite stehen mehrere hunderttausend Russen, sofern der Ukraine-Krieg irgendwie runtergefahren ist. Das dauert nach der Analyse dieser Wargamer 10 Tage, dann ist die Bundeswehr zu 60% vernichtet, die Litauer ebenso, beide nicht mehr angriffsfähig. Das kann man alles verändern. Wenn man die nämlich ganz anders aufstellt, und das heißt jetzt nicht, da müssen 10.000 oder 100.000 Soldaten rein, sondern die brauchen Waffen und Munition. Die brauchen nicht die Bundeswehr eine Patriot-Abwehrbatterie und die Litauer eine, dann können russische Flugzeuge noch fliegen. Wenn die jeder 10 haben, ja, und noch andere Möglichkeiten, dann können die Russen nicht mehr fliegen. Und das würde das gesamte Szenario verändern. Nur, da ist wieder Zeit. Versuchen Sie doch mal eine Patriot-Abwehrbatterie zu kaufen. Ja, die Amerikaner produzieren das. Die Produktion für die nächsten 10 Jahre ist ausverkauft. Entweder müssen wir diesen lieben Donald Trump, der uns so mag und den wir so mögen, dazu bringen, dass er uns diese Patriots gibt, die er schon längst anderen Leuten verkauft hat. Oder er muss uns erlauben, sie hier in Lizenz zu produzieren. Dann brauchen wir Waffeningenieure, Fabriken, Rohstoffe nicht. Ich will nur mal kurz, so kompliziert ist es. Wir müssen wirklich sehr, sehr schnell, sehr entschlossen handeln. Und da ist der Punkt, wo ich dem Außenminister oder der ganzen Bundesregierung Mut machen würde. Reden Sie offener mit den Menschen. Mein Gefühl, wenn ich mit dem Buch durch Deutschland reise, ist, die wollen das alles hören. Die wollen nicht beruhigt werden. Die haben dieses Gefühl im Bauch, dass ihr Lebensstandard, ihre Sicherheit bedroht ist. Und sie wollen Antworten von der Regierung hören, wie wir damit umgehen.
Sind wir da noch in so einem Wolkenkuckucksheim und versuchen so zu tun, als sei alles noch wie früher?
Ich glaube, der Reflex ist da. Und was sehr oft passiert, wenn man über diese Themen diskutiert, ist, dass sich dann jemand meldet und sagt, wir wollen keine Waffen, wir wollen lieber Frieden. Aber Russland hat sich verändert. Und Herr Außenminister Wadephul hat das eben sehr deutlich beschrieben. Russland müssen wir heute als Bedrohung wahrnehmen. Und ich glaube, wer heute Zeitungen liest, Medien konsumiert, sieht ja, was tagtäglich passiert. Nicht nur bei uns, sondern bei unseren Nachbarn. Und meinem Gefühl nach hat sich die Bedrohungswahrnehmung schon verändert. Es ist seit Monaten ja auch im Gespräch, dass wir mehr für Verteidigung ausgeben müssen. Das sind schwierige Entscheidungen, auch für die Politik. Denn wir haben jetzt die Chance, mit mehr Geld im Budget das Nötige zu tun. Aber gleichzeitig sind es irgendwann dann auch harte Entscheidungen. Wo tue ich das Geld hin? Wofür gebe ich es aus? Und dafür brauchen wir eine gesamtgesellschaftliche Diskussion. Und die hat begonnen schon unter der letzten Regierung. Vielleicht erinnern Sie sich, als der damalige und heutige Verteidigungsminister Pistorius sagte, wir müssen kriegstüchtig werden. Das hat damals einen Aufschrei gegeben, weil man das nicht hören wollte, weil das Wort so brutal klang. Aber gleichzeitig hat er nur formuliert, was nötig ist. Denn wenn uns jemand angreift, dann können wir Krieg wollen oder nicht. Wir müssen uns verteidigen. Und ich glaube, da sind wir heute deutlich weiter. Aber was wir in unserer gesellschaftlichen Diskussion noch nicht völlig verarbeitet haben, ist, wie stellen wir uns in dieser neuen Realität auf? Weil es geht ja nicht nur darum, uns zu verteidigen. Wir müssen uns auch sehr klar auf unsere Stärken besinnen und sehr klar uns machen, wofür stehen wir eigentlich? Warum ist es wichtig, dass wir für das gerade stehen, was wir sind? Wir sind eine liberale Demokratie, wir sind ein Teil Europas. Wir wollen Europa zusammenhalten als Deutsche, wichtiger Staat, der natürlich auch Verantwortung für seine Nachbarn mitträgt. Das zeigt sich an der Brigade in Litauen. Und ich glaube, diese Diskussion ist so wichtig, weil wir im Moment sehr stark, fast egal welches außenpolitische Thema man nimmt, wir sehen, dass wir Handlungsspielraum verlieren, wir sehen, dass alles schwieriger wird, aber gleichzeitig haben wir große Stärken. Wir sind ein sehr großes Land, wir haben wirklich viel zu verteidigen an dem, was wir erreicht haben. Und ich glaube, das muss diese Kombination sein, mit dieser Haltung müssen wir daran gehen. Wenn wir nur defensiv über alles nachdenken und uns nichts trauen, dann schaffen wir das auch nicht, weil diese innere Stärke nötig ist, um in diesen Zeiten bestehen zu können.
Ich habe auch den Eindruck, dass das längst viel mehr in der deutschen Gesellschaft angekommen ist und diese neue Realität, davon gab es ja jetzt schon genug Vorgeschmack durch diese Überflüge und den Test Russlands. Wir wollen unbedingt noch über einen anderen Konflikt sprechen. Der andere Krieg, der auch viele hier in Deutschland beschäftigt, ist der Krieg in Gaza nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober, die in 10 Tagen sich zum zweiten Mal jähren. Führt Israel Krieg in Gaza, einen Krieg, der inzwischen geschätzt 65.000 Todesopfer fordert, weshalb eine große Mehrheit, auch wieder in New York, der Weltgemeinschaft fordert, dieser Krieg muss endlich enden.
Vergangene Woche startet Israel seine umstrittene Bodenoffensive in Gaza-Stadt. Ziel sei es, die verbliebenen Hamas-Kräfte auszuschalten. In Gaza-Stadt leben aber hunderttausende Zivilisten. Es gibt kaum noch Möglichkeiten, Sicherheit und Schutz zu finden. Wo sollen wir denn hin? Es gibt keine sicheren Orte. Wenn wir sterben, wollen wir hier sterben. Das militärische Vorgehen erntet im Ausland massive Kritik. Die unablässigen und immer intensiveren Bombardierungen Gazas durch die israelische Regierung, die Offensive der vergangenen Wochen, das Aushungern und die Verwüstung sind völlig unerträglich. Das Sterben und die Zerstörung entsetzen uns alle. Das muss enden. Der Menschenrechtsrat der UN spricht mittlerweile von Völkermord.
Der anhaltende Völkermord im Gazastreifen ist ein moralischer Skandal und ein rechtlicher Notstand. Die Mitgliedstaaten müssen jetzt handeln.
Wir erleben das Töten von Zivilisten in einer Art und Weise, wie ich mich in meiner Amtszeit als Generalsekretär in keinem anderen Konflikt erinnern kann. Trotz weltweiter Kritik setzt Israel seine Offensive in Gazastadt unbeirrt fort, sagt, sie könne Monate dauern. Derweil erkennen immer mehr Länder Palästina als Staat an, hier grün eingefärbt. Darunter auch Kanada, Großbritannien, Spanien und Frankreich. Deutschland geht diesen Schritt noch nicht. Beim UN-Treffen zur Zwei-Staaten-Lösung sagt Präsident Macron, manche mögen sagen, es sei zu spät, andere mögen sagen, es sei zu früh. Doch eines ist sicher, wir können nicht länger warten. 4 Tage später bekräftigt Netanyahu einmal mehr, mit ihm wird es keinen Staat Palästina geben. Was sie tun, ist intoleranten Fanatikern, die das Massaker vom 7. Oktober verübt und unterstützt haben, die ultimative Belohnung zu geben. Den Palästinensern nach dem 7. Oktober einen Staat eine Meile von Jerusalem entfernt zu geben, ist wie Al-Qaida nach dem 11. September einen Staat eine Meile von New York City entfernt zu geben. Das ist reiner Wahnsinn. Das ist verrückt und wir werden es nicht tun.
Wäre das, wie Netanyahu sagt, Frau Schwarze, eine Belohnung für die Fanatiker?
Naja, man würde ja nicht der Hamas einen Staat geben. Es ist sehr wichtig zu differenzieren, wem man den Staat geben will. Wenn man an der Zwei-Staaten-Lösung arbeitet, was ja die meisten Regierungen tun, und deshalb gab es ja auch die Konferenz, dann gehört dazu, dass man Palästina auch irgendwann als Staat anerkennt. Die Frage ist, ob es in der jetzigen Situation wirklich etwas hilft. Und meine Einschätzung ist, dass mit dem klaren Bekenntnis, wenn man an einer Zwei-Staaten-Lösung weiterarbeiten will, man implizit ja sagt, wir erkennen dann an. Aber in der jetzigen Situation denke ich, dass nicht die Hamas belohnt werden würde. Ich würde nicht sagen, dass das, was die Franzosen und andere so klar formuliert haben in New York, eine Belohnung für die Hamas war, sondern viel klarer noch mal formuliert wurde, wie im Moment auf Israel geblickt wird und wie dringend die Weltgemeinschaft sich jetzt dafür einsetzen will, dass es zu einer diplomatischen Lösung dieses Konflikts kommt. Und die Frage ist eben, wie Israel reagiert, ob Israel bereit ist, auf diesen diplomatischen Weg einzugehen oder nicht. Und ich denke, deshalb war es ein wichtiges Signal, dass viele Staaten zu den vielen, die es schon vorher gab, noch mal deutlich gesagt haben, wir stehen dazu und wir zeigen es auch mit der Anerkennung Palästinas.
Und sollte sich Deutschland daran ein Beispiel nehmen?
Aus meiner Sicht nein. Ich finde das keinen guten Schritt. Es ist viel zu früh. Ich glaube auch, dass viele der Staaten, die es machen, es mehr aus innenpolitischen Gründen machen, als dass sie den Konflikt und die Situation und die Entwicklung sozusagen ernsthaft analysiert haben. Zu einem Staat gehören 3 Dinge. Sie brauchen ein Staatsvolk, ein Staatsterritorium und sie brauchen eine Staatsgewalt, die auch handeln kann. Nicht? Natürlich haben wir das Staatsvolk und wir können auch ein Territorium beschreiben. Der Teilungsplan ist ja eindeutig. Aber wir haben doch keine Staatsgewalt, die im Namen der beiden palästinensischen Teile, Westjordanland und Gazastreifen, handeln kann und dann auch Israel all die Zusicherungen geben kann, die sie brauchen. Die Zwei-Staaten-Lösung kommt ja nur zustande, wenn dann auch Frieden ist und wenn dann eine palästinensische Regierung ihre eigenen Hardliner-Terroristen-Milizen bekämpft. Ja? Und ich sehe nicht, dass das irgendwie in greifbarer Nähe ist. Deswegen aus meiner Sicht diese Anerkennung, das ist Symbolhandlung, die leider nicht viel bringt, die außerdem denen, die das ihnen zum Schluss als Belohnung geben wollen, damit auch auf der palästinensischen Seite dieser Prozess in Gang kommt, wenn man das schon jetzt macht, dann hat man es sich so zu vergeben. Und deswegen, ich finde das falsch.
Die Logik, Wadefuhr, könnte ja auch andersrum sein. Sie sagen, Sie wollen erst eine Zwei-Staaten-Lösung haben und danach einen Staat Palästina anerkennen. Hamas will keine Zwei-Staaten-Lösung. Hamas will einen Staat und keinen Staat für Israel. Protestierten Sie nicht sozusagen gegen diese Ideologie, wenn Sie jetzt auch, sei es nur ein Symbol, wenn Sie jetzt auch sagen würden, nein, wir wollen einen Staat Palästina und wir erkennen ihn deswegen schon an?
Das glaube ich nicht. Wir müssen einfach schon bei dem Weg bleiben, der miteinander in Oslo vereinbart worden ist, dass nämlich Palästinenser und Israelis miteinander das aushandeln. Und da sind auf beiden Seiten nicht immer alle überzeugt, wie wir jetzt auch gerade wieder gehört haben. Und wir stehen immer naturgemäß auf der Seite Israels und sind diesem Staat in besonderer Weise verpflichtet. Das wird immer so sein, aber ich habe ja in meiner Rede auch deutlich gemacht, dass ich es anders sehe als Benjamin Netanyahu, dass nämlich eine Zwei-Staaten-Lösung kommen muss und dass wir jetzt anfangen müssen. Und das ist das, wofür wir arbeiten. Übrigens jetzt, ich habe das vorhin schon angedeutet, wir sind jetzt gerade in einer sehr interessanten Verhandlungsphase, die Amerikaner, und an der Stelle möchte ich auch den amerikanischen Präsidenten loben und ihm danken dafür, mit großem Engagement, mit großem Druck auf beide Seiten dabei ist, eine Zwischenlösung für den Gazastreifen erstmal zu erarbeiten. Die Bundesregierung und ich selber als Außenminister, wir sind seit Wochen nur an dieser Frage, dann den ganzen Sommer habe ich damit verbracht, auch mit arabischen Außenministern darüber zu sprechen, wie das erreicht werden kann. Und das ist mir wichtig als jetzt eine symbolische Anerkennung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir erreichen können, dass endlich die Geiseln freigelassen werden, dass endlich humanitäre Hilfe, Medikamente und so weiter zu den Menschen in den Gazastreifen kommen, dass wir uns darüber einigen können, dass Sicherheitskräfte wahrscheinlich eher aus muslimisch geprägten Ländern Verantwortung für den Gazastreifen übernehmen und es nicht Hamas oder jemand anders macht, dass Hamas entwaffnet wird. Wenn wir diese Schritte, und darüber wird jetzt sehr konkret gesprochen, und morgen gibt es ein wichtiges Gespräch zwischen Präsident Trump und Netanyahu, wenn das in dieser Woche erreicht werden können, dann ist das das Beste, was wir überhaupt erstmal erreichen können. Und danach muss natürlich ein Staatsbildungsprozess zu einem palästinensischen Staat kommen. Das ist unheimlich schwer alles, aber wir beteiligen uns daran sehr intensiv und wir sagen natürlich auch der israelischen Regierung sehr deutlich, und der Bundeskanzler hat ja eine Entscheidung auch zum Thema Waffenlieferungen getroffen, dass wir jetzt auch erwarten, dass dieser Weg auch konstruktiv mitgegangen wird.
Wie deutlich sagen Sie das? Das wollen wir uns noch mal genauer ansehen. Was geschieht denn da in Gaza? Sie sprechen ja selbst von einer humanitären Katastrophe. In New York haben Sie gesagt, das sei die Hölle auf Erden. Und Kanzler Merz sieht nicht mehr, was das Ziel und der Strategie der israelischen Regierung bei diesem Krieg ist. Missachtet Israel hier willentlich das Völkerrecht? Und wenn ja, kann das Deutschland akzeptieren? Wir haben einen Völkerrechtler gefragt.
Wer solidarisch mit Israel ist, der hat keinen Grund, nicht auch das Völkerrecht hochzuhalten. Sondern das Völkerrecht hochzuhalten wäre im langfristigen Sicherheitsinteresse auch Israels.
Seit dem Terrorangriff der Hamas geht Israel militärisch im Gazastreifen vor. Die humanitäre Lage dort ist katastrophal. Netanyahu weitet den Einsatz trotz internationaler Kritik aus. Der Journalist und promovierte Völkerrechtler Ronen Steinke ordnet das juristisch ein.
Israels Armee begründet seine Bodenoffensive im Gazastreifen mit dem Kampf gegen die Hamas. Aber je weniger von der Hamas übrig ist, desto weniger ist das noch wirklich ein Verteidigungskrieg. Das ist eine Strafaktion kollektiv gegen eine gesamte Bevölkerung. Ein Menschheitsverbrechen, das überschreitet alle Grenzen des Völkerrechts.
Im Schatten des Krieges treibt Netanyahu den Ausbau jüdischer Siedlungen im Westjordanland voran. Obwohl dieser schon lange von einem Großteil der internationalen Gemeinschaft als illegal kritisiert wird.
Der Plan, der zunehmend diskutiert wird, ist, dass man einfach offiziell sagt, dieses Gebiet gehört Israel. Und die Palästinenser sollen sich mit dem Gedanken anfreunden, dass sie auf Generationen oder für immer unter der israelischen Herrschaft werden leben müssen. Das ist verbrecherisch, das geht nicht.
Im Frühjahr blockiert Israel Hilfslieferungen nach Gaza. Hilfsorganisationen warnen vor einer massiven Hungersnot. Erst nach fast 3 Monaten lenkt die israelische Regierung ein. Auch auf internationalen Druck.
Wenn man die Kontrolle über ein Gebiet übernimmt, so wie es Israel mit dem Gazastreifen gemacht hat, dann hat man völkerrechtlich die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Menschen da nicht krepieren. Also das Völkerrecht erodiert vor unseren Augen. Die israelische Regierung macht im Grunde das, was sie tun möchte. Und die Partner in Europa, inklusive Deutschland, zucken mit den Achseln.
Herr Wadephul, soweit gehört, Hamas bricht auch Völkerrecht, wenn sie die Bevölkerung als menschliche Schutzschilde benutzen. Ja. Aber müssen Sie nach all dem, was man dort ja auflisten kann, nicht auch ganz klar und deutlich sagen, Israel bricht hier Völkerrecht?
Wir zucken ja nicht mit den Achseln, um nur mal zu dem Punkt Stellung zu nehmen.
Aber sondern ich habe eine andere Frage gestellt.
Ja, aber die Frage, was völkerrechtswidrig ist oder nicht, das entscheiden Gerichte. Und die sind ja auch angerufen, der internationale Gerichtshof ist dazu angerufen, Und der wird das beurteilen. Und ich bin zwar auch promovierter Jurist, aber ich weiß es auch nicht besser als der Kollege, das da gerade eben erläutert hat. Für mich ist entscheidend, dass ich die Situation für die Menschen im Gazastreifen verbessere. Und deswegen habe ich sehr klare Worte dazu gefunden. Sie haben das ja auch gerade gesagt. Ich habe vor den Vereinten Nationen gesagt, es ist die Hölle auf Erden. Es ist nicht akzeptabel. Wir fordern, und ich seit Amtsantritt fordere ich mehr humanitäre Hilfe. Und zu dem internationalen Druck gehört auch die Bundesrepublik Deutschland als einer der engsten Freunde Israels zu sagen, es muss sich ändern. Es hat sich etwas gebessert, nicht hinreichend gebessert. Die Bundesregierung hat klar gesagt, dieser Krieg gegen Gaza-Stadt wird von uns für falsch gehalten. Es geht in die völlig falsche Richtung. Wir liefern deshalb keine Waffen mehr, die zum Einsatz dort benutzt werden können. Das ist für Deutschland eine harte Entscheidung gewesen, aber eine notwendige Entscheidung gewesen. Die hat eine große Wirkung in Israel gehabt. Also insofern, wir machen etwas praktisch. Und im Übrigen beteiligen wir uns an diesen Verhandlungen, die hoffentlich dazu führen, dass wir in der nächsten Woche zu einer Lösung kommen, zu einem, natürlich noch nicht Friedensschluss, aber zumindest mal einem ersten Waffenstillstand und zu einer Freilassung. Aber dazu gehört eben auch auf der anderen Seite, letzter Satz, das muss man eben auch sagen, bei allem Druck, der gerechtfertigt ist Israel gegenüber, Hamas muss diese unschuldigen Geiseln endlich mal freilassen.
Das gehört mit zum Friedensplan. Aber ich würde gern wissen, dieses Waffenembargo, das Herr Wadevoll anspricht, was bringt es überhaupt? Welche Bedeutung hat das für Israel?
Ja, das ist sozusagen mein Problem. Wir müssen mal den kompletten Perspektivewechsel machen. Alles, was gesagt worden ist, Israel verletzt das Völkerrecht, völlig richtig. Müssen wir gleich von einem der größten Menschheitsverbrechen und Völkermord reden? Nein, das halte ich für völlig überzogen. Das werden am Ende auch Gerichte beurteilen. Die Frage ist doch, was können Deutschland und Europa in diesem Nahostkonflikt überhaupt ausrichten? Wie viel Einfluss haben sie? Und haben wir nicht viel, viel größere Probleme? Und da würde ich anknüpfen, das, worüber wir vorgesprochen haben. Aus meiner Sicht ist es so, wir beschäftigen uns in einem Übermaß im Moment mit dem Nahostkonflikt, weil er uns allen das Herz bricht, diese Fotos zu sehen. Aber es ist gleichzeitig wieder ein Rückfall in diese Zeit, wo Deutschland stärker sich an moralischer und ethischer Außenpolitik als an der Realpolitik orientiert hat. Ein Land braucht beides. Ja? Ich sage jetzt nicht, bitte weg mit der Moral und der Ethik. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern ich wollte mal behaupten, dass im Israel und im Nahen Osten fragt niemand danach, was Deutschland sagt oder was Europa sagt.
Das stimmt nicht. Ja.
Und
das stimmt, wirklich nicht.
Ganz wichtig sind die Vereinigten Staaten. Und wichtig ist auch, dass die Vereinigten Staaten Rücksicht nehmen müssen auf ihre arabischen Verbündeten. Das ist der Grund, warum Trump jetzt bei all seiner Trumphaftigkeit morgen bei dem Treffen doch wieder unter seinen 21 Punkten ansprechen wird, dass er eine Möglichkeit zur Zwei-Staaten-Lösung zu kommen. Aber aus der historisch, wenn ich mal versuche zu begreifen, wie wir in 5 Jahren zurückschauen werden, dann würde ich mal behaupten, steile These, in 5 Jahren wird für Deutschland und Europa sehr wenig davon abhängen, wie dieser Gaza-Krieg ausgegangen ist. Es wird für uns aber sehr, sehr viel davon abhängen, ob wir den Ukraine-Krieg richtig beendet haben oder dort der nächste Krieg droht, der dann gegen die NATO-Ostflanke geht. Und wenn ich das abwäge, das heißt Realpolitik, dann würde ich sagen, wir müssten viel, viel mehr uns mit der Abwehr der russischen Aggression beschäftigen, als uns um den Nahostkonflikt zu kümmern, weil andere dort mehr Einfluss haben als wir. Dass wir das nicht gar nicht machen können, ist schon klar, Herr Wadevoll. Also aber die Abwägung.
Sehe ich anders und ich muss mein Amt auch anders wahrnehmen. Dass ich mich um Ukraine kümmern muss oder wir, die deutsche Außenpolitik, haben wir besprochen, das ist gegeben. Leider sind wir nicht davon entbunden, uns auch um diese Sache zu kümmern. Und die Welt wird uns auch fragen, wie habt ihr euch verhalten angesichts dieser humanitären Katastrophe in Gaza? Und
das ist der Grund,
warum müssen wir eine Position haben.
Und das ist der Grund, warum
müssen wir eine Position haben.
Das trennt uns nicht.
Und das muss schon gelöst werden. Und ehrlich gesagt, nur mal in aller Bescheidenheit, fast alle arabischen Außenminister bitten mich dringend, Einfluss zu nehmen auf Israel, dass es bereit ist, einen Weg des Kompromisses mitzugehen. Und das machen die nicht aus Höflichkeit, sondern das machen die deshalb, weil sie wissen, dass natürlich Deutschland Einfluss auf Israel hat. Nicht so stark wie die USA, aber wir haben Einfluss und diesen nehmen wir wahr.
Und jetzt möchte die EU-Kommission stärkere Sanktionen gegen Israel verhängen und möchte auch, dass sie mitmachen. Da geht es einmal um das Aussetzen des EU-Assoziierungsabkommens, also Handelssanktionen. Und es gibt die Frage, ob die extremistischen Minister und die extremistischen Siedler sanktioniert werden müssen. Wo sollte Deutschland da mitmachen, Frau Schwarzer?
Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie sich die nächste Woche entwickelt. entwickelt. Es gibt ja dieses Treffen zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu, wo die Möglichkeit zumindest besteht, dass mit Israel weiter gearbeitet werden kann an einer Lösung. Wenn nach der Woche klar ist, es klappt überhaupt nicht, dann hat Deutschland eine Abwägung zu treffen. Einmal, wie es sich gegenüber Israel aufstellt, aber auch wie es sich gegenüber den anderen Europäern aufstellt. Denn die Rolle, die Sie beschrieben haben, Herr Wadephul, die Deutschland zugesprochen wird von den arabischen Staaten, die sehen natürlich auch die Europäer. Und es ist für die Europäische Union ungünstig, wenn das größte Land, das außenpolitisch stärkste Land, bei so einer Entscheidung sich entweder nicht verhält oder gegen die Mehrheit stimmt. Und deshalb halte ich es für sehr, sehr wichtig, erstmal zu gucken, was passiert in der nächsten Woche. Kann Donald Trump Einfluss ausüben? Will er es überhaupt? Das werden wir erst sehen, wenn das Treffen stattgefunden hat. Und dann muss Deutschland eine sehr schwierige Entscheidung fällen, nämlich ob es diese Sanktionen mitträgt. Das Gute an den Sanktionen, die die Europäische Kommission jetzt vorgeschlagen hat, ist, dass sie sehr gezielt sind, dass sie auf einzelne Personen geht und dass sie nicht die Israelis insgesamt bestrafen möchte. Das ist sehr wichtig zu differenzieren. Und das tut ja auch die Regierung, die Bundesregierung sehr deutlich, dass Israel aus deutscher Sicht nicht in Frage steht, dass die Solidarität mit Israel erhalten bleibt. Aber dass es möglich sein muss, die Regierung für die Handlungen, die sie begeht, zu kritisieren und dann eben auch einen Schritt zu gehen, wo man sagt, wir schließen uns einem Sanktionsvorschlag an.
Wenn es keine Entwicklung gibt nächste Woche, sind Sie bereit, sich den Sanktionen anzuschließen?
Ja, der Jurist antwortet darauf, der Politiker auch. Es kommt darauf an. Es ist eine sehr, sehr ernsthafte Situation, in der wir uns derzeit befinden. Ich sehe die Chancen dieser Woche. Ich sehe die Chance, wirklich jetzt hier zu einer Vereinbarung zu kommen, die eine Grundlage bieten kann. Ich habe noch nie erlebt, dass arabische Staaten in diesem Umfang bereit waren, auch Verantwortung für den Gazastreifen zu übernehmen. Es hat Indonesien, ich habe noch mal mit dem Kollegen aus Indonesien gesprochen, gesagt, wir sind bereit, auch eine Sicherungstruppe zu entsenden.
20.000 Soldaten zu schicken.
Das ist eine ganze Menge für den Gazastreifen. Mhm. Ich habe mit dem pakistanischen Kollegen gesprochen, die sind auch dazu bereit. Das heißt, wir haben eine wirkliche Chance, dass dieses Leiden jetzt wirklich gemindert wird. Und darauf möchte ich mich konzentrieren. Und ich muss dabei auch nach wie vor Wert darauf legen, dass der Druck gleichermaßen oder mindestens genauso stark auf Hamas ausgeübt wird. Denn es hilft uns überhaupt gar nichts, wenn wir Israel überzeugt bekommen, das jetzt mitzumachen. Wenn wir die Geiseln nicht rausbekommen und wenn Hamas nicht versteht, dass Schluss ist mit diesem Terrorregime und dass die destruktiv sind, haben Sie ja, Frau Miroskova, von zu Recht gesagt, die wollen keine Einigung mit Israel. Die wollen den israelischen Staat, die Juden alle vernichten. Und dass die jetzt verstehen, dass diese Rechnung nicht aufgeht, dass sie die Waffen abgeben müssen, das müssen wir eben auch durchsetzen. Und
aber viel hängt eben auch davon ab, von einer entscheidenden Frage, nämlich ob Donald Trump sich durchsetzt mit einer Forderung der extremistischen Minister von Benjamin Netanyahu, die nämlich wollen, dass das, was im Westjordanland ohnehin schon passiert, eine schleichende Annexion, dass die formell und offiziell durchgesetzt wird. Glauben Sie oder woher nehmen Sie die Hoffnung, dass er daran nicht festhalten wird?
Also diese Annexion darf es nicht geben. Die würde komplett eine Zwei-Staaten-Lösung unmöglich machen. Die würde jede friedliche Lösung unmöglich machen. Die Bundesregierung ist hier vollkommen klar, das wäre völkerrechtswidrig. Und das haben wir auch unseren israelischen Freunden sehr klar gesagt. Wir haben ja auch schon in der Vergangenheit die Siedlungspolitik kritisiert. Das darf nicht fortgesetzt werden. Und ich gehe auch davon aus, dass das in Israel verstanden worden ist.
Und wenn das alles nicht klappt, schließen Sie jetzt nicht aus, dass Sie sich an den Sanktionen beteiligen?
Das ist nicht klug, heute dazu Stellung zu nehmen. Das muss die Bundesregierung dann beraten. Das kann ich auch nicht alleine entscheiden. Da muss ich mit dem Bundeskanzler sprechen und mit dem Koalitionspartner. Aber dass die Situation insgesamt sehr schwer ist und dass es jetzt eine aus unserer Sicht große Notwendigkeit gibt, hier zu einer Einigung zu kommen, das steht ja außer Frage.
Herr von Maschow, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir schon darüber reden, wann da endlich Frieden einkehrt. Gibt es da jetzt im Moment eine Chance?
Es gibt eine Chance, die ist aber sehr, sehr klein. Und wir müssen uns klar machen, dass die eigentlichen Druckverhältnisse sind, nur die USA können Israel dazu bringen. Und die andere Seite, das ist überhaupt nicht klar, wer die Hamas dazu bringt. Es ist gut, die Entwicklung, dass auch inzwischen sehr viele arabische Staaten sagen, die Hamas darf überhaupt keine Zukunft bei dieser Lösung haben. Aber wie man das durchsetzt, das hat bisher noch niemand gesagt. Und deswegen Personensanktionen gegen Israel, ja.
Waffensanktionen, das bin ich nicht so überzeugt, dass das europäische Programm so klug ist.
Wir schauen mit großem Interesse auf den morgigen Tag, wenn sich Donald Trump und Benjamin Netanyahu im Weißen Haus treffen. Und jetzt aber erstmal nach Hamburg zu den Tagesthemen. Julia Niharika wartet im Studio. Was habt ihr vor?
Ja, Karin, wir schauen auf die Wahlen in Nordrhein-Westfalen, auf die Kommunalwahl, auf die zweite Runde. Denn schließlich kommen rund 20% aller Wahlberechtigten in Deutschland aus NRW. Und da ist bei den heutigen Stichwahlen Bemerkenswertes passiert. Nach 80 Jahren verlieren die Sozialdemokraten den Chefposten in Dortmund. Münster geht zum ersten Mal in grüne Hand. Und die AfD stellt nun doch keine Bürgermeister. Mehr dazu gleich bei uns in den Tagesthemen.
Interessant. Danke, Julia Niharika. Ich bedanke mich bei unseren Diskutanten für die Diskussion, bei Ihnen fürs Interesse und bei Ihnen zu Hause natürlich auch. Bis nächsten Sonntag. Danke.